Ich freue mich so, dass der Heilige Geist uns anleitet. Es war so, irgendwie hat mich sehr ermutigt, das Reden Gottes zu hören in unserer Anbetungszeit. Das Reden Gottes zu hören, dass er mir und ich denke auch vielen von uns den Blick herausgehoben hat aus den Sümpfen, in denen wir manchmal herumwarten, zu dem Ziel, was er mit uns hat, dass wir mit ihm zusammen sind. Und dieses Ziel hat er nie aufgegeben. Ich bin dadurch sehr ermutigt worden, durch das, was der Heilige Geist so geredet hat, während unserer Anbetungszeit, dass wir für die Gemeinschaft mit ihm bestimmt sind, dass wir bestimmt sind, dass wir mit ihm in seinem Reich in Ewigkeit sind, dass seine Perspektive für uns so viel weitergeht als die Restlaufzeit unseres Lebens. Das hat mich wirklich ermutigt. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist heute ganz stark als Botschaft in unserer Anbetungszeit gegeben hat. Dass wir wahrnehmen, dass er uns für viel mehr bestimmt hat, als die Tage, die uns noch bleiben auf der Erde, irgendwie halbwegs sinnvoll über die Runden zu bringen. Da ist so viel mehr. Vater, hab herzlich Dank in Jesu Namen, dass du uns deinen Heiligen Geist hier sendest. Hab Dank, Herr, dass du auf unseren Wunsch, auf unsere Herzenssehnsucht antwortest, weil wir so gerne deine Stimme hören wollen, Herr. Danke, Herr, dass du anfängst, mit uns zu reden, dass du während dieser Zeit, wo wir in Anbetung waren, zu uns gesprochen hast, Herr. Hab herzlich Dank für diese Gnade, Herr, dass du dich finden lässt, dass du uns dein Herz aufschließt. Hab herzlich Dank, Herr, wirklich für dein wunderbares Werk, dass du dich selbst offenbarst. Und ich möchte dir Raum geben, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du dein Wort, das Wort Jesu Christi unter uns heute weiter seine Frucht bringen lässt, weiter seine Wirkung zeigen lässt. Komm bitte, Heiliger Geist, und nimm uns mit. Nimm mich bitte mit, auch in die Gedanken, die den Vater bewegen. Herr, dass wir veränderte Menschen werden. Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du unser Herzen veränderst, dass unsere Wahrnehmung verändert wird. Und daraus werden wir auch verändert handeln. Ja, Amen. Mich hat diese Woche, bin ich durch sogenannten Zufall auf einen Text im Jeremia gestoßen. Ich habe sehr lange nicht im Jeremia gelesen. Und als ich das gelesen hat, hat mich das stark bewegt. Das steht in Jeremia 3, Jeremia ab Kapitel, im Kapitel 3 ab Vers 6. Ich lese zunächst erstmal den ganzen Text und dann möchte ich versuchen weiterzugeben, was mich da bewegt hat. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort. Und ich sprach: Nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und sie sah auch, dass sich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Und es geschah, durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei entweihte sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir: Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich: Kehre zurück, Israel, du Abtrünniger, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken. Denn ich bin gütig, spricht der Herr, Ich werde nicht für ewig grollen. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich bin euer Herr. Und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sorgen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen, und sie wird nicht wiederhergestellt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammengehen, und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Und ich hatte doch gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr. Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen, ein Weinen, ein Flehen der Söhne Israel, weil sie ihren Weg verkehrt und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeiten heilen. Hier sind wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Fürwahr, trügerisch klingt von den Hügeln das Getöse der Berge. Fürwahr, nur im Herrn, unserem Gott, ist das Heil Israels. Denn die Schande hat den Erwerb unserer Väter gefressen von unserer Jugend an. Ihre Schafe und ihre Rinder, ihre Söhne und ihre Töchter. In unserer Schande müssen wir da liegen und unsere Schmach bedeckt uns. Denn wir haben gegen den Herrn, unseren Gott, gesündigt, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf diesen Tag. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört. Wenn du umkehrst, Israel, das ist jetzt Kapitel 4, Abvers 1, wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Ich bin mir dessen bewusst, dass es ein Text ist, der nicht unsere Seele streichelt. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich das auch nicht im vollen Umfang auslegen kann. Aber die paar Aspekte, die mir da irgendwie aufs Herz gekommen sind, die möchte ich gern weitergeben. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich die Leidenschaft Gottes für sein Volk, für uns gespürt. Welcher Mann oder welche Person würde so leidenschaftlich zur Umkehr rufen, wenn ihm die Person, die er ruft, gleichgültig und egal wäre? Also das war so mein erster Eindruck von dem Text, was ich in meinem Geist gespürt habe. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Unser Gott ist eifersüchtig um unsere Liebe. Unser Gott ist eifersüchtig um unser ungeteiltes Herz. Kommt in dem ganzen Jeremia kommt das groß raus. Es gibt auch viel Gerichtsankündigungen für das Volk Israel, die der Prophet Jeremia aussprechen soll. Aber es gibt hier in dem Text, finde ich, wo Gott sein ganzes Herz offenbart. Zum Beispiel, Kehre zurück, im Vers 12. Kehre zurück, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht für ewig grollen. Gott hat Empfindungen. Das ist für mich ein Neuland seit einiger Zeit, dass ich das glauben kann, dass Gott Gefühle hat und Empfindungen hat. Von früheren Jahren her konnte ich mir das schwer vorstellen, dass Gott Dinge in seinem Herzen berühren und dass Dinge, die wir tun, in ihm Empfindungen hervorrufen. Und es ist für mich irgendwie neu zu entdecken, wie Gott leidenschaftlich ist, wie er empfindet, wie er ringt, wie er fröhlich ist und wie er auch betrübt ist über verschiedene Dinge. Und er ruft sein Volk hier und zur Umkehr, und ich glaube, dass er das tut, weil er sein Volk absolut lieb hat. Hier in diesem gesamten Propheten Jeremia und speziell auch in diesem Kapitel wird gebraucht Gott das Bild von dem Verhältnis von einem Ehemann zu seiner Frau. So innig, so intim vergleicht Gott das Verhältnis, sein Verhältnis zu seinem Volk. Und wir sehen es im Neuen Testament, dass Jesus die Gemeinde als Braut heiratet. Also dieses Bild, dieser Charakter von Bund, den Gott mit uns hat, ist, wie ein Mann einen Bund hat mit seiner Frau. Das ist das Bild vom Wort Gottes im Alten Testament, wie Gott sein Verhältnis zu seinem Volk Israel beschreibt, und im Neuen Testament, wie der Heilige Geist das Verhältnis von Jesus Christus zu seiner Gemeinde beschreibt. Und wie wir leicht erkennen können, ist es ein ausschließliches Verhältnis. Im Vers 13 steht: Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr. Und das Wort, was da gebraucht wird, ist in der Erklärung so beschrieben: Ich bin euer Eheherr oder ich bin euer Ehemann. Ich bin der, dem ihr eigentlich gehört. Ich bin der, der eigentlich für euch sorgt. Ich bin der, der euren Schutz darstellt. Ich bin der, bei dem ihr Geborgenheit, Liebe, Nähe, innige Gemeinschaft habt. Der bin ich. Geht weg von denen, die das nur zum Schein für euch sind. Kommt zu mir, der ich das wirklich bin. Und jeder, der das mal durchgemacht hat, dass ein Partner dem anderen untreu geworden ist, kann das vielleicht ansatzweise nachvollziehen, wie es unserem Herrn geht, wenn wir woanders das suchen, was er für uns ist. Ich glaube, dass Ehen deswegen kaputt gehen, weil ein Partner woanders meint, das zu bekommen, was er von seinem eigenen Ehepartner scheinbar nicht bekommt. Das ist eine Wurzel für Scheidungen, eine Wurzel für Zerbruch in Ehebeziehungen, dass ein Partner anfängt, innerlich fremd zu gehen, indem er bei einem anderen zunächst vielleicht emotional, später vielleicht auch körperlich, das erwartet, was er eigentlich vom eigenen Ehepartner bekommen soll und auch bekommen kann. Und wenn ein Partner der Meinung wird, die Meinung aufkommt, bei dem anderen habe ich alles das, was mir hier verwehrt ist. Und dieses Bild gebraucht Gott. Er sagt am Anfang in diesem Kapitel: Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort. Gott gebraucht ganz drastische Worte dafür, dass sein Volk der Meinung ist, dass es bei Gott die Erfüllung nicht gibt, die es eigentlich braucht, dass es bei Gott die Annahme und Liebe nicht gibt, die es braucht, dass es bei Gott die Versorgung nicht gibt, die es braucht. Und wer könnte ein besserer, leidenschaftlicher Liebhaber sein für sein Volk als Gott? Wer reicht auch nur ansatzweise an die Liebe Gottes, an die Leidenschaft Gottes für sein Volk ran? Und doch lesen wir hier, dass Gott sein Volk ermahnen muss: Ihr seid überall hingegangen und habt euch verkauft wie eine Hure. Für Liebe. Für scheinbare Liebe. Für scheinbare Annahme. Für scheinbare Erfüllung. Für scheinbaren Schutz. Für scheinbare Versorgung. Und Ich habe ein kleines bisschen davon erfasst, wie das auf Gott wirkt. Auch wenn ich das tue, wenn wir das tun. Ich habe so einen Hauch von der Ahnung bekommen, wie das auf Gott wirkt, wenn wir nicht voller Freude und Dankbarkeit, voller Genuss, voller Leidenschaft ihm seine Liebe erwidern, die er zu uns hat. Also aus dem Text spricht für mich ganz massiv, ganz stark das leidenschaftliche Herz Gottes und dass es ihn umbringt, innerlich, wenn sein Volk dieses Glück, diese Erfüllung, die bei ihm ist, überall sucht, nur nicht bei ihm. Er, für ihn ist das so, wie ein Ehepartner fremdgeht. So drückt er es aus, und zwar unmissverständlich. Und doch sagt er im Vers 11, und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte nach Norden hin und sprich, kehre zurück, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Das ist das, was als nächstes kommt. Wenn wir dem Herrn treulos geworden sind, kommt der Teufel und malt ein Bild von Gott, der sagt, zu dem kannst du nie mehr zurückkommen, der ist zornig auf dich, der nimmt dich nie mehr an. So wahr wie das ist, dass es Gott ins innerste Herz trifft, wenn sein Volk ihm untreu ist. Das heißt, wenn seinem Volk Erfüllung, Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit, Annahme, Versorgung überall sucht, nur nicht bei ihm. Das trifft Gott ins Innerste seines Herzens, weil er der Gütige, der Wunderbare, der leidenschaftlich liebende Ehemann ist für sein Volk. So wahr, wie ihn das tief ins Herz trifft, so wahr ist aber auch, dass er sagt, kehre zu mir zurück, ich bin gütig. Ich bin bereit, dir das zu vergeben. Aber doch, kehre doch um zu mir. Im Vers 13, nur der einzige Bedingung dafür, dass er dich und mich annimmt, nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jeden grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Oder wörtlich, zu den fremden Göttern deine Wege zerstreut hast. Ein Leben, was nicht den Herrn, Gott, den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist als ausschließlichen Herrn, als ausschließliche Quelle hat, ist ein unruhiges, hin- und hergetriebenes und überall suchendes Leben. Der Heilige Geist drückt das so, ich finde das, zum einen ist es wirklich hart zu hören, zum anderen ist es so leidenschaftlich. Gott sagt, in Vers 13, nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jeden grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist oder wörtlich zu den fremden Göttern deine Wege zerstreut hast. Dieses Leben hat keine, so ein Leben hat keine Kraft. Ein Leben, was überall Glück und Erfüllung sucht, außer bei dem Herrn, verliert sich, versickert wie Wasser im Sand. Da gibt es keine Richtung, da gibt es keine Zielgerichtetheit und so ein Leben ist kraftlos. Es verschenkt seine Kraft wie eine Frau, die sich prostituiert, ihre gesamte Seele ausschüttet, bis alles vergeben und vertrocknet ist. Das ist das passiert. Auch ich möchte auch über in diesem Zusammenhang über sexuelle Unmoral sprechen, weil Gott dieses Bild gebraucht. Das geht weit darüber hinaus, auch in diesem Text. Aber wenn wir ein bisschen eine Ahnung bekommen, dass Gott eine treue Ehebeziehung als ein Bild dafür sieht, für seine Treue, die er seinem Volk gegenüber hat, dann können wir ein bisschen, dann kriegen wir mehr Ahnung davon, was es auch heißt, wenn wir selber in Unzucht leben, in sexueller Unmoral leben, wenn wir selber unserem Partner nicht treu sind, was das für den Herrn bedeutet. Er hat sich selbst, darin möchte er sich offenbaren oder möchte das als ein Bild sehen auf der Erde von seiner Treue und von seiner Leidenschaft zu seinem Volk, wie wenn ein Ehepaar in Treue und Liebe und in Bezug auf sexuelle Gemeinschaft absolut ausschließlich miteinander lebt. Es ist eine Zerstörung von Gottes wunderbaren Bild, von seiner Beziehung zu seinem Volk, wenn Menschen auf der Erde in sexueller Unmoral leben. Wenn sie mit mehreren Partnern Geschlechtsverkehr haben. Es ist einfach eine Zerstörung. Das ist die satanische Antwort auf den Bund, den Gott mit seinem Volk hat. Dieser Bund Gottes mit seinem Volk ist absolut ausschließlich und ist wirklich voller Leidenschaft und voller Schutz, voller Güte, voller Versorgung, voller Annahme, voller Wonne, voller einfach seine Liebe ist so, macht uns satt, wie wir es auch jetzt in unserer Anbetungszeit erlebt haben. Er berührt unser Herz, das ist er. Und er sagt, ich bin euer Eheherr im Vers 14. Ich bin doch euer Eheherr. Das drückt auch die Art und Weise, wie sein Bund mit dir und mir ist, aus. Gott hat sich verpflichtet, uns treu zu sein. Und Gott wird seine Treue uns gegenüber niemals brechen. Also wenn es ein Beziehungsproblem gibt zwischen Gott und uns, wird es niemals durch Gott verursacht werden. Weil er der absolut treue Eheherr ist. Er ist der, der seiner Frau niemals Unrecht tut. Und im übertragenen Bild, er ist der, der seiner Gemeinde niemals untreu wird. Niemals. Wie wir es auch im Neuen Testament lesen, ne? Auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Untreue ist bei Gott absolut ausgeschlossen. Wie viel mehr trifft es sein Herz, wenn seine Frau, in dem Bild von Jeremia sein Volk Israel und jetzt durch Jesus erweitert auch auf uns seine gesamte Gemeinde, ihm gegenüber untreu ist. Und wie sehr trifft es ihn ins Herz, wenn Menschen sexuell untreu sind? Wie sehr trifft es ihn ins Herz, wenn jemand in Unzucht lebt? Und wie viel mehr trifft es ihn ins Herz, wenn es seine Kinder sind? Für die er 100% treu ist und die, wenn sie in einer sexuellen Sünde leben, ihm damit die Treue aufkündigen. Weil wir können das nicht auseinander trennen. Wir können nicht sagen, ich bin dem Herrn treu, aber im menschlichen Miteinander bin ich untreu. Das geht nicht, wie das der Axel auch gut gepredigt hat. Wir können auch nicht sagen, wir haben mit dem Herrn Gemeinschaft und untereinander, da kann ich mit vielen nicht. Genauso ist es auch, was unsere moralische, sexuelle Treue und Reinheit betrifft. Wir können nicht sagen, ich bin leidenschaftlich für den Herrn und lebe in Unzucht. Das geht nicht. Und Gott ruft Menschen, die an dieser Stelle sich angesprochen fühlen, jetzt zur Umkehr, weil er sagt, ich bin dir treu. Ich habe eine leidenschaftliche Liebe für dich. Kehre um davon, wo du mir untreu geworden bist. Das ist das, was hier in Gottes Wort steht. Der Teufel macht es dann gerne so. Das kommt ja auch gut raus. Ab Vers 11, und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Darauf gehe ich dann nochmal ein. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich, kehre zurück, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, oder ich will mein Angesicht nicht gegen euch senken. Ich werde nicht für ewig grollen. Der Teufel ist ein Lügenmeister darin, dass er Menschen, die an dieser Stelle in Sünde gekommen sind, sagt, jetzt ist es passiert, jetzt bist du hier in Sünde und jetzt kannst du nicht mehr zu Gott zurückkommen, jetzt ist es aus, er nimmt dich jetzt nicht mehr an, lass es, hab noch ein bisschen Spaß in deiner Sünde, das ist alles, was dir noch bleibt, mehr kriegst du und mehr kannst du eh nicht mehr erreichen. Ich möchte diese Lüge zerstören in Jesu Namen, mit dem Wort Gottes. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Das Ansinnen Gottes, wenn er von Sünde zur Umkehr ruft, ist nicht zu verurteilen, sondern davon zu erlösen und zu retten. Das Ansinnen des Teufels, was er mit Sünde vorhat, ist zu verurteilen. Der Teufel ist der Verurteiler derer, die gesündigt haben, weil er sie auf seiner Seite haben möchte. Gott sagt, die einzige Bedingung ist, kehr um davon. Die einzige Bedingung ist, lass ab davon. Kehr um, erkenne, was gewesen ist. Erkenne deine Schuld, dass du damit auch mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast. Erkenne, dass du mit sexuell unmoralischen, mit unzüchtigen Gedanken, Worten vielleicht, bis hin zu Taten, dein Verhältnis mit Gott gebrochen hast. Das ist die einzige Bedingung. Und dann kehr um zu mir. Und Gott verspricht, ich will nicht finster auf euch blicken. Denn ich bin gütig. Und ich möchte gegen diese Lüge sprechen. Der Teufel malt uns ein Bild von Gott, der ein zorniger, mutwillig zerstörender Gott ist. Und besonders, wenn jemand gesündigt hat, wendet der Teufel viel Energie darauf, dieses Bild von Gott darzustellen, was dahin führt, dass jemand nicht umkehrt. Und das gefällt dem Teufel, weil wenn wir nicht umkehren, dann ist Gott wirklich zornig gegen uns. Dann wird er uns richten. Und der Teufel versucht alles, um zu verhindern, dass wir umkehren. Er setzt dafür alles in Bewegung. Und eine ganz beliebte Waffe des Teufels ist dieses Gefühl, diese Wolke, diese Betrügung von Verdammnis. Verdammnis heißt, ich bin ja sowieso verurteilt. Verdammnis hat was mit Verurteilung zu tun. Und dieses Bewusstsein, ich bin verurteilt, es gibt keine Erlösung, das ist eine andere Beschreibung für Verdammnis. Und besonders, wenn jemand in Sünde gekommen ist, arbeitet der Teufel mit Verdammnis. Und der Mensch fühlt sich vielleicht schlecht, wenn es noch gut um seine Seele steht. Wenn es dem Gewissen noch gut geht, fühlt sich der Mensch nach der Sünde schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Gott möchte durchdringen zu unserem Herzen und sagen, ich bin gütig. Die einzige Bedingung, dass du das wieder bekommen kannst, ist, kehre um. Und Verdammnis, ein Gefühl von Verdammnis, verhindert Buße, verhindert Umkehr. Deswegen möchte ich jeden jetzt zurufen, der dem es mulmig wird vom Wort Gottes her, der sagt, ja, irgendwo, das ganze Ding mit sexueller Unmoral ist für mich ein Thema. Gott ruft dir leidenschaftlich zu, kehre um davon. Und Gott ruft dir leidenschaftlich zu, ich bin gütig. Ich verspreche dir, wenn du umkehrst, werde ich dir meine Güte zeigen. Mein Zorn bleibt bestehen, solange du nicht umkehrst. Aber sobald du umkehrst, ist dir zugesichert, ich blicke nicht finster auf dich. Denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich merke, dass da so eine Lüge gegen die Güte Gottes im Raum ist. Dass der Teufel versucht, zu einer Verwirrung zu stiften. Der Teufel versucht, die Güte Gottes als etwas darzustellen, die ja sagt zu unserer Sünde. Das ist nicht Güte Gottes. Der Teufel versucht darzustellen, dass auch eine Umkehr nichts an Gottes Gerichtsurteil über uns ändern würde. Das ist Verdammnis. Und dem widerstehen wir in Jesu Namen. Wir kehren um und sagen, ja, wenn ich umkehre, werde ich deine Güte erleben. Aber Gott hat diese, größer als das alles ist, Gott hat diese leidenschaftliche Liebe und Sehnsucht zu unserem Herzen. Also im engsten Sinne betrifft diese Hurerei, die Gott dem Volk Israel vorwirft oder vorhält, echte, definitive sexuelle Unmoral. Das heißt, sexuelle Beziehungen mit einem Mensch, der nicht mein Ehepartner ist. Davon ruft Gott heute zur Umkehr, weil er wirklich dir seine Güte offenbaren möchte. Weil er dich reinigen möchte. Weil er uns reinigen möchte. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich. Am Anfang. Im Vers 9, und es geschah, durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei entweihte sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Das ist jetzt noch ein weiterer Bereich, den Gott gleichsetzt damit, dass einem Ehepartner untreu wird. indem man mit jemand anderem zusammen ins Bett steigt. Für Gott ist, was er bezeichnet, Untreue oder Ehebruch mit Stein und Holz, hat diese gleiche Bedeutung wie sexuelle Unmoral. Du triebst Hurerei mit Stein und mit Holz. Und Gott, all das, ist, also ein Teil von der Auslegung ist einfach, wir suchen unsere Freude, wir suchen unsere Erfüllung, unseren Schutz und unsere Versorgung bei Dingen, die Gott mit Stein und mit Holz bezeichnet. Stein und Holz sind irgendwie Sachen, die wirken, die sind nicht irgendwas Heiliges oder was Schönes oder was Erhebendes. Das ist reines Baumaterial. Und ich glaube, es ist ein Vergleich dazu, dass wir versucht sind, überall Freude und Erfüllung zu suchen, nur nicht bei unserem Herrn. Und das trifft Gott genauso ins Herz, wie wenn ein Partner dem anderen untreu wird. Und dort erweitert sich das ganze Gebiet, wo Gott uns anspricht, uns zur Umkehr ruft, auf das, wo suche ich meine Nahrung, wo suche ich meine Quelle. Wir hatten das vorhin in der Anbetungszeit, ich weiß nicht, wer das gebetet hat, dass Gott möchte, dass wir unsere Nahrung, unsere Erfüllung bei ihm suchen. Und wenn wir einen Ansatz davon haben, wie Gott ist, wie reich er ist, wie schön er ist, wie köstlich all das ist, was er gibt, dann können wir sehr gut nachvollziehen, wie sehr es Gott trifft, wenn wir das verachten und Dinge für die Erfüllung unserer Seele suchen, die Gott mit Stein und mit Holz bezeichnet. Und das ist eigentlich das, was das Wort Gottes mit Welt bezeichnet. Da steht im Neuen Testament, habt nicht die Welt lieb und noch das, was in der Welt ist. Das ist Stein und Holz. Und das, wir sind in der Versuchung, dass wir den Dingen den Stellenwert geben, dass sie unserem Leben Erfüllung geben. Das kann ein Weiterkommen im Job sein, das kann ein Festhalten an einer Sucht oder Gewohnheit sein, das kann sich das selbst, ja, das kann auch das Vergnügen sein mit unmoralischen Bildern, was auch immer das sein kann. Oder Stein und Holz steht für die Dinge, die wir zum alltäglichen Gebrauch brauchen. Wir sollen gut arbeiten. Wir sollen treu sein in unserer Arbeit. Wir sollen einfach auch für unsere Familien gut sorgen. Auch das steht in Gottes Wort. Wir sollen treu sein. Wir sollen irgendwie auch unsere Pflichten tun. All das möchte Gott. Wir sollen die Welt genießen, die uns Gott gegeben hat. Erinnert euch dran, was der Andreas Hefti an dem Freitag oben gelehrt hat. Gott hat eine gesamte Erde geschaffen, um den Menschen dort hineinzuschaffen, damit er sich daran erfreut. Wir sollen das alles mit Dankbarkeit genießen. Aber ab dem Moment, wo das dazu dient, dass die Sehnsucht von unserem Herzen ausgefüllt wird, ab dem Moment werden wir Gott untreu mit Stein und mit Holz. Ich vertraue einfach mal dem Heiligen Geist, dass er das uns transportieren kann. Ich kann das irgendwie nicht besser erklären. Dinge, die uns Gott zum Guten gegeben hat, sollen wir genießen. Aber die Stellung des Ehemannes, des Versorgers, des Erfüllers, der für meine seelischen und emotionalen Bedürfnisse sorgt, diese Stellung darf das alles niemals haben. Ab dem Moment, wo Dinge, die Gott zum Gebrauch gegeben hat, die zum normalen Alltag gehören, das normale Baumaterial, aus dem unser Lebensalltag besteht, Stein und Holz, sind so die Grundsubstanzen von einem Haus. Steine aufschlichten, Holzbalken drüber, Dach drauf. Diese Sachen, die zum normalen Alltag gehören, ich glaube, das steht einfach für das, was zu unserem alltäglichen Leben gehört. Ab dem Moment, wo diese Dinge den Platz einnehmen, unser Herz zu berühren, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, unsere Sehnsucht zu stillen, ab dem Moment wird das Hurerei Gott gegenüber. Gott bezeichnet das, macht da gar keinen Unterschied. Und ab dem Moment trifft das Gott zu uns Herz. Denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Natürlich wissen wir, damit sind auch die ganzen echten Götzenstandbilder gemeint. Aber ich glaube, das ist weitergefasst. Ihr kennt das Wort von Jesus, als er über den Samen, der ausgesät wird, gesprochen hat. Und da gibt es diese Passage, etliches fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und haben das erstickt. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis. Und in der Erklärung sagt er, dass die Dornen sind die Sorge des Alltags. Und ich glaube, das ist eine Parallele dazu. Die Sorge des Alltags ist einfach das, was hier im Wort Gottes im Jeremia mit Stein und Holz beschrieben wird. Wenn die Sorgen des Alltags, dass wir uns um unseren Alltag drehen, um unser irdisches Leben derart drehen, dass es die Gemeinschaft und Beziehung mit Gott an den Rand drückt, ab dem Moment beginnt das, dass es dem gleichzusetzen ist mit damit, dass ein Ehepartner dem anderen untreu wird. Weil Gott, wie er ist, derartig mehr als genug gibt für unsere Seele aus seinem Wort, aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Gemeinschaft miteinander. In all dem ist so viel mehr Reichtum, dass es absolut normalerweise, wenn wir richtig wach nachdenken, müssen wir klar sein und sagen, es ist ja absurd, dass Alltagssorge meine Beziehung mit Gott beeinträchtigen kann. Was verschenke ich? Was gebe ich preis? Was lasse ich einfach im Sande verlaufen, wenn die Alltagssorgen, mein Drehen um mein eigenes irdisches Leben so viel Raum einnimmt, dass es die Gemeinschaft mit Gott vom ersten Platz verdrängen kann? Was gebe ich dafür auf? Und dort, glaube ich, setzt das an, was der Heilige Geist sagen möchte. Wir müssen ein Bewusstsein bekommen, was die Gemeinschaft mit Gott wert ist. Er ist unser Ehemann. Er ist der leidenschaftliche Liebhaber seiner Frau, seines Volkes Israel und erweitert seiner gesamten Gemeinde. Und all dieser Zorn Gottes auch über die Untreue kommt aus seiner Leidenschaft, aus seiner Liebe, die er ursprünglich hat. Er ist so zornig über Untreue, weil er weiß, was die, die untreu werden, verschenken. Ich möchte nochmal jetzt in Vers 19 lesen. Und ich hatte doch gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Also Gott ist auch nicht jemand, der sagt, ne, das machen die sowieso nicht. Nein, Gott hat uns alles Gute zur Verfügung gestellt und hatte reale, echte Hoffnung, dass daraus eine lebenslange Dankbarkeit ihm gegenüber wächst. Er ist nicht der, der gesagt hat, ne, ich gebe denen das, aber ich weiß sowieso, wohin das führt. Er sagt, ich meinte und ich hatte doch gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Wenn wir unseren Kindern was schenken, wo wir wissen, da haben sie sich riesig drauf gefreut, dann haben wir die berechtigte Hoffnung, dass unser Kind uns an den Hals springt, uns drückt und sich riesig drüber freut. Und das ist die berechtigte Hoffnung, die Gott hat, dass wir mit dieser Haltung, mit dieser Dankbarkeit, mit dieser Freude ihm um den Hals fallen für alles, was er uns gegeben hat. Und wir hier in unserem Land haben jede Menge Grund, dankbar zu sein. Und Gott hat uns viele gute Dinge auch in unserem Alltag anvertraut, dass wir das zum Anlass nehmen sollen, unsere Beziehung zu ihm zu stärken, indem wir ihm da von Herzen dafür dankbar sind. Eine gute Waffe dagegen, dass unser Alltagsbetrieb uns zumacht und die Leidenschaft für Jesus erstickt, ist, dass wir täglich von Herzen für alles dankbar sind, was wir genießen können. Im Wort Gottes steht im Neuen Testament, alles ist gut, was Gott gegeben hat und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dankbarkeit genossen wird. Wenn wir alles zum Anlass nehmen, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, wenn wir auch allen materiellen Segen, den wir haben, zum Anlass nehmen, um dem Herrn dafür Ehre zu geben, dann kann es diese Auswirkung haben, dass es unserer Beziehung zum Herrn dient. Wenn wir dem aber hinterherrennen, weil wir davon irgendeine Sicherheit erwarten, dann zerstört es unsere Beziehung mit dem Herrn. Gott sagt, ich bin euer Eheherr. Und Gott ist treu. Das heißt, es ist der Fels, auf dem wir so derartig fest stehen können und sollen, dass alles andere absurd ist. Dass das Verlassen oder das Draufbauen auf alles andere einfach, man würde normalerweise nicht auf diese Idee kommen. Aber Gott hat gesagt, zum Beispiel im Vers 22, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeiten heilen. Gott weiß, dass dieser Ansatz von Treulosigkeit, von Rebellion ihm gegenüber im Menschen wohnt. Und Gott sagt, kehr um zu mir, ich will dich davon heilen. Ich will dich von diesem Antrieb, gegen meine Güte wegzurennen, von diesem Antrieb will ich dich heilen. Und das ist die eigentliche Buße, dass wir sagen, Herr, nimm aus meinem Herzen den Antrieb raus, von dir wegzurennen. Nimm aus meinem Herzen den Antrieb raus, das zu machen, womit ich dir untreu werde. Nimm aus meinem Herzen diesen Antrieb zur Untreue raus. Ich, und Gott verheißt, ich will eure Treulosigkeiten heilen. Und dann gibt Gott die Antwort vor, auf die er sich freuen würde. Hier sind wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Also es ist ein Dialog vom Vers 21 bis Vers 25. Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen, ein Weinen, ein Flehen der Söhne Israel, weil sie ihren Weg verkehrt und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeiten heilen, sagt Gott. Jetzt sagt das Volk, hier sind wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Das ist der Moment von Heilung. Für wahr trügerisch klingt von den Hügeln das Getöse der Berge. Oder das auf den Hügeln opfern ist ein Bild, was Gott gebraucht, um dem Volk Israel vorzuführen. Ihr habt allen möglichen Dingen geopfert, für alle möglichen Dinge Aufmerksamkeit aufgebracht, nur nicht mir gegenüber. Und das Volk sieht ein, für wahr trügerisch klingt von den Hügeln das Getöse der Berge. Für wahr nur im Herrn, unserem Gott, ist das Heil Israels. Oder ist die Rettung Israels. Nur in dem Herrn, unserem Gott, ist die Gesundheit. Und das ist eine Überführung vom Heiligen Geist. Und immer wenn das passiert, wenn wir eine Überführung erleben, nur in dem Herrn ist mein Heil. Nur in dem Herrn ist meine Erfüllung. Nur in dem Herrn bekommt meine Seele wirklich Frieden. Nur in dem Herrn habe ich wirklich Freude. Diese Überführung ist ein Werk des Heiligen Geistes und das ist echte Buße, wenn wir erkennen, ja, in dir, Herr, habe ich das alles, wonach ich überall vergeblich gesucht habe und deinen Zorn auf mich angehäuft habe. Diese Einsicht, die wirkt der Heilige Geist und möchte er wirken. Vers 25, denn wir haben gegen den Herrn, unseren Gott, gesündigt, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf diesen Tag. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört. Und wenn jemand zu dieser Einsicht gelangt, dann hat der Teufel verloren. Der Teufel versucht alles, um uns genau an dieser Einsicht zu behindern. Der Teufel versucht uns das Gefühl zu geben, wenn ich das einsehe, dass ich gesündigt habe, dann habe ich ja verloren, Gott gegenüber. Dann hat ja Gott recht gehabt und ich nicht. Und weil der Teufel es hasst, Gott recht zu geben, deswegen versucht er auch uns dazu zu verführen, dass wir es hassen, Gott recht zu geben. Und umso mehr ist es ein Triumph für Gott, wenn ein Mensch sagt, ja, ich habe gesündigt und ich kehre jetzt um zu dir, Herr. Du bist mein Eheherr. Nochmal im Vers. Im Vers 14, denn ich bin euer Herr. Denn ich bin, kehrt um zu mir, denn ich bin euer Herr. Nichts von alledem, dem ihr irgendwo Herrschaft gegeben hat, ist wirklich euer rechtmäßiger Herr. Gott sagt, ich bin euer Herr. Und in all dem bin ich innerlich bewegt von dieser Leidenschaft und Liebe Gottes. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Ganz oft drückt das in den Propheten aus. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Woher kommt seine Eifersucht? Aus seiner Liebe. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Meine Liebe, meine Treue, meine Unvoreingenommenheit euch gegenüber ist so stark, dass ich leidenschaftlich alles hasse, was euch von der Gemeinschaft mit mir wegzieht. Weil Gott von sich selbst weiß, dass er gut ist, hat er einen unbändigen Zorn und Hass auf alles, was Sünde ist, weil er weiß, dass uns das aus dieser wunderbaren Gemeinschaft mit ihm herausdrückt, wegzieht und wegdrängt. Jo. Vater, hab herzlich Dank in Jesu Namen, dass du dein Wort uns offenbarst. Lieber Vater, hab in Jesu Namen herzlich Dank, dass wir eine Ahnung bekommen können von deiner leidenschaftlichen Liebe zu uns und von deinem Zorn auf alle Sünder. Und Vater, späte jetzt in Jesu Namen für diejenigen, die hier sind, die du jetzt konkret zur Umkehr rufst, Vater, späte darum, dass sie durchbrechen können. Bitte dich für Menschen unter uns, die du zur Umkehr von sexueller Sünde rufst, dass sie durchbrechen können zur Umkehr. Vater, späte in Jesu Namen für Menschen unter uns, die du zur Umkehr rufst, davon hin und her gerannt zu sein, überall Glück und Erfüllung gesucht zu haben und dabei dich aus den Augen verloren haben, die merken, dass ihr Leben leer und ausgelaugt geworden ist davon. Vater, späte dich darum, dass du sie jetzt berührst und zur Umkehr bringst, zur Umkehr führst, zu deinem Glück, zu deiner Erfüllung. Vater, und ich bete darum, in Jesu Namen, dass du uns alle in unserem Herzen berührst, uns diese Treue, die du hast, deine Bündnistreue, die du als Ehemann hast, für uns als deine Gemeinde, Herr, dass wir darin uns wieder gründen und verwurzeln, dass wir darin wieder unser Leben aufbauen, dass unser Glauben, unser Denken davon bestimmt ist, wie du bist. Vater, späte auch in Jesu Namen, dass du in unserem Herzen die Tendenzen wegnimmst, dass wir sagen, naja, so schlimm war das nicht oder so. Herr, lass uns einfach sehen, dass du uns nicht überführst oder mit Sünde konfrontierst, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu befreien und zu heilen. Spreche aus in deinem Namen, Herr, rufe aus, dass das Ziel Gottes ist, Heilung und Befreiung. Dass wir die Sünde loslassen können. Spreche in Jesu Namen den Betrug von Sünde an, dass sie einen scheinbaren Genuss verspricht, eine scheinbare Erfüllung. Wir entlarven das in Jesu Christi Namen als Lügen. Das Dienen von irgendwelchen Götzen führt zu Gebundenheit, führt dahin, dass sich die Wege verlieren im Nichts. Der Heilige Geist ruft zur Umkehr hin zu Freiheit, hin zu Freude, hin zu Glück und Erfüllung bei Jesus, hin zu echtem Frieden, hin zu Zukunftsperspektive, hin zu Glauben, hin zu Erlösung in der gesamten Bandbreite. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, für diejenigen unter uns, die der Heilige Geist angesprochen hat in Bezug auf sexuelle Unmoral, dass ihr nach vorn kommt. Ich möchte alle anderen bitten, dass ihr die Augen zulasst dabei. Ich mache das auch, dass ihr einen Schritt macht vor Gott und sagt, hier bin ich in Sünde gekommen und hier möchte ich jetzt umkehren. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, jetzt einen Schritt zu gehen, ein Herausbrechen aus Gebundenheiten an pornografische Bilder, ein Heraussteigen an Gebundenheiten, an wirkliche Unzucht, an Geschlechtsverkehr mit jemandem, der nicht der Ehepartner ist. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, jetzt hier herauszutreten und vor dem Herrn davon umzukehren. Es ist spannend, auch für mich. Ich lasse die Augen zu, aber ich möchte das die Gelegenheit geben, wenn das Wort Gottes das sagt, dass wir das heute tun können, weil Jesus retten möchte, weil Jesus vom Verderben retten möchte. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr jetzt hier einfach vor den Stuhl reinkommt. Ich möchte alle anderen bitten, dass wir da nicht neugierig gucken, wer das gerade ist. Ich möchte euch anleiten, davon umzukehren. Jesus, hab Dank, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte euch einfach anleiten, dass ihr das mitsprecht, was ich bete. Herr Jesus, wir sind jetzt hier vor dir. Herr Jesus, wir sind jetzt hier vor dir. Herr Jesus, wir erkennen. Herr Jesus, wir erkennen. Wir erkennen, dass wir mit unserer sexuellen Unmoral, wir erkennen, dass wir mit unserer sexuellen Unmoral dem Bund mit dir untreu geworden sind. Dem Bund mit dir untreu geworden sind. Herr Jesus, wir kehren davon um. Herr Jesus, wir kehren davon um. Wir entscheiden uns jetzt, dass wir alles lassen, wo wir in Gedanken oder mit unseren Taten dir gegenüber schuldig geworden sind. Ach, ich muss nochmal sprechen. Wir entscheiden uns jetzt, dass wir davon umkehren. Wo wir in Gedanken und Taten, mit sexueller Sünde, dir untreu geworden sind. Und ich möchte euch zusprechen, in Jesu Christi Namen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er, unser Herr Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und so bete ich, Vater, in Jesu Namen. Wir sind hier vor dir und wir beten, dass jetzt dein Blut jede Sünde auslöscht, jede Sünde tilgt, von jeder Sünde reinigt, Herr, von allen Folgen reinigt, die Gedanken reinigt, die emotionale Welt reinigt, auch das gesamte Verhalten reinigt, Herr. Wir sind vor dir und vertrauen uns deiner Güte an. Wir sind vor dir und vertrauen deiner wunderbaren Herrlichkeit und Barmherzigkeit. Herr, dein Wort sagst du, ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig. Das streben wir jetzt auch jeder Anklage des Teufels entgegen. Du, Herr, bist gütig. Der Schuldschein ist zerrissen, ausgelöscht durch das Blut Jesu Christi. Und deine Güte ist in vollem Umfang wirksam. Das wollen wir jetzt in deinem Namen empfangen, Herr. Ich möchte jetzt als nächstes Gelegenheit geben, wo der Heilige Geist Leute unter uns angesprochen hat, wo einfach Sicherheit im Materiellen den Wert eingenommen hat von Sicherheit in Gott. Und wer das jetzt auch vor Gott festmachen möchte und sagt, hier bin ich angesprochen worden vom Heiligen Geist. Ich möchte dort umkehren und ich möchte, dass die Dinge des Alltags für mich nicht mehr diesen Wert haben, dass sie mir Sicherheit bieten, dass sie mir emotionale Geborgenheit oder irgendetwas geben. Wer da konkret angesprochen ist vom Heiligen Geist, möchte ich auch bitten, dass ihr oder jetzt als andere nach vorn kommt und euch herstellt, dass wir gemeinsam das festmachen können, weil es eine Kraft hat gegen die Versuchung des Teufels, wenn wir das mit einem klaren Bekenntnis zum Ausdruck bringen. Vielleicht noch ein Stück zu beten, dass Jesus auch unser Herzen berührt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du unser Eheherr bist. Wir danken dir, dass du unser Eheherr bist. Wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Herr Jesus, wir wollen jetzt umkehren. Herr Jesus, wir wollen jetzt umkehren. Wir wollen davon umkehren. Wir wollen davon umkehren. Dass die Sorgen unseres Alltags, zu einer Sicherheit für uns geworden sind. Herr, wir erkennen, dass alle Sicherheit allein in dir ist. Vergib uns bitte die Schuld. Dass die Sorgen des Lebens wie ein Götze für uns geworden sind. Vergib uns bitte, dass sich unsere Gedanken um die Sorgen des Alltags mehr gedreht haben. Vergib uns bitte, Herr, dass sich die Gedanken um die Sorgen des Alltags mehr gedreht haben, als um dich und deine Liebe und deine Güter. Als um dich und deine Liebe und deine Güter. Herr, du hast uns bestimmt. Herr, du hast uns bestimmt, dass wir deine leidenschaftliche Liebe, die du zu uns hast, dass wir deine leidenschaftliche Liebe, die du zu uns hast, und deine unzerbrechliche Treue, und deine unzerbrechliche Treue mit Treue, Hingabe und Liebe erwidern. Mit Treue, Hingabe und Liebe erwidern. Und Herr, jetzt kehren wir um. Und Herr, jetzt kehren wir um. Und wollen deine Liebe, und wollen deine Liebe mit Treue, Hingabe und Liebe erwidern. Mit Treue, Hingabe und Liebe erwidern. Die Sorgen des Alltags stellen wir unter deine Herrschaft. Die Sorgen des Alltags unterstellen wir unter deine Herrschaft und lassen nicht mehr zu, dass sie für uns zum Götze werden. Und lassen nicht mehr zu, dass sie für uns zum Götze werden. Denn allein dir gehört das Recht, über uns zu regieren. Denn allein dir gehört das Recht, über uns zu regieren. Und so bitte ich dich, lieber Vater, in Jesu Namen, dass du jeden, der hier jetzt vorgekommen ist, uns alle zusammen berührst, aufbaust, uns die Augen öffnest, wie viel größer und schöner dein Reich ist, als das Hin- und Herrennen nach allen möglichen Dingen. Komm bitte, du Heiliger Geist, und tu ein tiefes Werk in unseren Herzen jetzt. Ich denke, es könnten alle an ihre Plätze gehen, und wir geben einfach dem Heiligen Geist noch ein Stück Raum, dass er an uns arbeitet, uns berührt, unter uns wirkt. Vielleicht beten wir noch ein Stück an.